Heute mit der Gesundheitssendung. In der nächsten Stunde sprechen wir über die medizinische Bedeutung einer gesunden Ernährung. Guten Morgen, ich bin Sabine Böhler. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und mein Gast ist der Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett aus der Münchner Klösterlapotheke. Grüß Gott, Herr Dr. Schlett.
Guten Morgen allen Hörern.
Herr Dr. Schlett, liebe Zuhörer, ist Autor des Buches Die 100 wichtigsten Lebensmittel. Und heute wollen wir uns mit dem Untertitel des Buches beschäftigen, der da nämlich heißt, mit der richtigen Ernährung vor Krankheiten schützen, bei zum Beispiel Diabetes, dem Bluthochdruck, Übergewicht, Gicht und Übersäuerung. Diese Erkrankungen, die ich gerade aufgezählt habe, die zählen ja eher zu den Zivilisationskrankheiten. Herr Dr. Schlett, welche Essgewohnheiten können denn auf Dauer krank machen?
Es sind, wie Sie richtig sagen, die Essgewohnheiten, also die Entscheidung im Vorfeld und auch die Art, wie wir essen. Man kann nicht das arme Salatblatt dann dafür verantwortlich machen, wenn irgendwie das Gewicht nicht gleich rauf oder runter geht, wenn man 20 Jahre eigentlich zu schnell isst. Und da ist das Kauen zum Beispiel, obwohl das jetzt eine etwas Allerweltsweisheit ist, doch eine häufig nicht beachtete Form, die zum über das Essen vermittelte Krankheiten führt. Das Kauen und das Schlucken wird häufig ganz unbewusst gemacht und so mehr im Vorbeigehen. Aber es ist im Grunde genommen der erste Schritt zur Gesundheit über die Ernährung.
Und über das Kauen werden wir nachher auch noch ausführlicher sprechen. Aber wir haben ja noch mehr Essgewohnheiten, die auf die Dauer fett machen.
Ja, neben dem schnellen Essen ist natürlich das Essen von verborgenen Fetten ein großes Problem. Verborgene Fette sind wirklich unserem Geschmack oder unserem Erleben etwas verborgen. Aber sie haben einen geschickten Vorteil. Sie machen das Essen schmackhafter. Und das ist was, was wir natürlich lieben, aber gleichzeitig gehen damit natürlich die Kalorien rauf. Und verborgene Fette sind natürlich vor allem in Fertiggerichten, in kleinen Crackers, in all den Dingen, die man in Beuteln im Grunde genommen kauft und die einen guten Geschmack von vornherein suggerieren. Da ist in der Regel auch immer viel Fett
drin. Und ein Gemüse abgerundet mit einem Creme Fraiche oder mit einer sauren Sahne oder das schmeckt doch so gut.
Das ist oft gar nicht das Problem, wenn man das Fett sieht. Wenn man meinetwegen in einer Suppe die Augen sieht, die einem von der Suppe aus die Fettaugen anschauen, das sind die wenige schwierigen Fette. Aber wenn Sie so ein kleines süßes Teilchen haben, da sehen Sie das Fett nicht.
Und das stimmt, ist das Problem. Da denkt man in erster Linie an den Zucker, der da vielleicht drin
sein
könnte.
Genau, oder bei den Kartoffelchips, die man abends jetzt bei der Weltmeisterschaft so schnell mal dazwischen verputzt. Das ist natürlich auch ein äußerst fettreiches Getränk. Also ich kann allen Hörern, die sich da jetzt am Fernsehen mit Chips und Bier ernähren, nur empfehlen, nach einem Spiel zumindest eine Viertelstunde ein Jogging anzuschließen, um dann den Fußballern entsprechend auch sozusagen Gesundheit zu erproben.
Ja, das, was die Freunde dann im Stadion ausagieren, an Schreien und Mitfiebern, das müssen wir hinterher abjoggen, wenn wir gut mit der Chipstüte vom Fernseher jetzt sitzen. Ja, und dann auch, wir essen ja in der Regel auch zu viel. Gute Lokale zeichnen sich ja oftmals dadurch aus, nicht, dass das die Küche hervorragend ist, sondern dass die Portionen richtig üppig sind.
Da sind wir Deutsche, glaube ich, besonders anfällig für große Portionen, die dann möglichst billig sein sollen. Aber das macht nichts. Wir können uns einfach umstellen und auch versuchen, Dinge, die zu lang gekocht sind, einfach immer wieder zurückdrängen, immer wieder sich überlegen, was habe ich heute gemacht? Habe ich den ganzen Tag gesessen? Das heißt, ich habe wenig Kalorien verbraucht. Muss ich dann abends ein großes Gericht zu mir nehmen oder soll ich nicht versuchen, einfach nur mit Salat und ein bisschen kalorienarmen Zusätzen sozusagen meinem Verbrauch entsprechend mich ernähren. Es ist eine bewusste Entscheidung. Das Essen sollte viel stärker auch mit bewussten Entscheidungen verknüpft werden und weniger mit so rein emotionalen, lustbetonten. Die Lust darf nie zu kurz kommen. Es muss immer schmecken, weil sonst können Sie sich nicht ändern, ohne dass es irgendwie Sie persönlich betrifft, das Essen und ein gutes Essen. Aber Es ist die Entscheidung, was mache ich?
Was sich ja auch eingebürgert hat, sicherlich bei vielen Menschen, das ist, ich gehe einkaufen, habe einen gewissen Vorrat zu Hause, sehe, was ich im Schrank habe und entscheide danach, was ich esse, aber spüre vielleicht gar nicht nach in meinem Körper, wonach ist mir denn jetzt? Ist mir jetzt eher nach einem gesunden Apfel oder ist mir nach der Milchschnitte zum Beispiel?
Wir hätten jetzt in unserem Zeitalter die Möglichkeit, bewusst zu entscheiden, aber Sie haben recht, oft haben wir einfach falsche Schwerpunkte. Und die Gesundheit ist ein wichtiger Schwerpunkt und damit auch die Entscheidung, was ich koche. Und wenn man das einmal bewusst durchdenkt, meistens denkt man es erst durch, wenn man irgendwie mit dem Zucker nicht mehr zurechtkommt oder wenn das Gewicht einfach nicht runtergeht oder wenn die Harnsäure zu weit oben ist. Ich spreche jetzt so ein paar Zivilisationserscheinungen an, aber man sollte wirklich früher entscheiden und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass unsere Hörer diese Fragen immer wieder stellen, die sie in ihrem Leben betreffen. Und in der Apotheke erlebe ich es ja auch, dass das Essen oder die Ernährung zunehmend ein Thema wird.
Und über einige dieser Zivilisationskrankheiten werden wir heute auf jeden Fall sprechen. Über den Diabetes werden wir heute sprechen, über das Cholesterin, das sogenannte LDL und HDL, wo man manchmal nicht weiß, welches ist denn nun das Gute und welches ist das weniger Gute. Doch bevor wir, und dann natürlich wollen wir auch sprechen über die Ernährung nach OPs, nach besonderen Krankheiten und auch bei älteren Menschen. Doch als erstes wollen wir jetzt das Kauen, nämlich den Beginn der Nahrungsaufnahme. Da wollen wir jetzt als erstes drüber sprechen. Warum ist denn das Kauen, das Einspeicheln, sagt man ja auch, warum ist denn das so wichtig, Herr Dr. Schlett?
Das Kauen und Schlucken hängt ja mit der Füllung des Magens zusammen. Und die Füllung, der Füllungszustand des Magens vermittelt das Sättigungsgefühl. Also irgendwann wird mir der Magen über mein Hirn sagen, jetzt ist Schluss und jetzt hörst du bitte auf. Und wenn der Füllungszustand zu schnell passiert, kommt das langsam sich entwickelnde Sättigungsgefühl nicht nach. Das heißt, bis die Sättigung dann kommt, habe ich eigentlich schon zu viel gegessen, bin ich schon über das Ziel hinausgeschossen. Und wie kann man dem vorbeugen? Indem man einfach langsamer isst, kleinere Portionen auf die Gabel bzw. den Löffel nimmt, die Speisen längere Zeit im Mund belässt und ruhig auch nochmal die Speisen 2-3 Mal mehr durchkaut, wie man es bisher vielleicht gewohnt ist. Das ist eine kleine Umstellung am Anfang, aber es ist ja nicht nur, dass man dadurch sozusagen länger vor sich hin mampft, sondern der Speichel kann die Speisen schon vorverdauen und es hat auch eine gute Einwirkung auf die Verdauung in sich, weil wenn im Magen schon ganz fein vermahlenes Essen ankommt, tun sich die Verdauungsenzyme leichter und auch die Verdauung kann unter Umständen besser werden. Allein schon dadurch, dass wir besser kauen.
Manchmal hat man ja leichtes Bauchdrücken nach dem Essen. Kann das auch mit dem Kauen zusammenhängen, dass die Nahrung einfach zu groß in den Magen gelangt?
Natürlich. Das Magendrücken hat natürlich viele Ursachen. Das muss man im Einzelfall etwas genauer betrachten. Das haben vor allen Dingen oft auch ältere Leute, weil die Verdauungssäfte nicht mehr so fließen wie in jungen Jahren. Aber ein gut durchgekautes Essen wird dem Magen und den Verdauungsdrüsen weniger Schwierigkeiten bieten, wie wenn dann noch so unverdaute Kartoffeln oder Schnitzelstücke ankommen, die sehr viel schwieriger zu verdauen sind. Es hat auch noch einen weiteren Nachteil, wenn wir zu grob kauen. Viele Vitamine, viele Spurenelemente müssen ja im Magen freigesetzt werden, damit sie dann aufgenommen werden können ins Blut. Und das gute Kauen verbessert einfach die Aufnahmemöglichkeiten dieser wichtigen Biostoffe ins Blut. Dadurch hat die Ernährung mehr Vitalelemente.
Hätten Sie denn jetzt noch einen praktischen Tipp für die Hörer, wie sie sich langsames Essen angewöhnen könnten? Weil man hat ja diese Essgewohnheit meistens schon über einen längeren Zeitraum. Man hat sich die vielleicht auch angeeignet, weil die Kinder ständig was von einem wollten, weil man auch im Büro schnell mal was nebenher isst und dann bimmelt das Telefon ja schon wieder.
Natürlich kann man versuchen, zunächst einmal mit dem klassischen Menschenverstand das selber versuchen. Wenn man merkt, oh, das ist einfach zu schwierig, ich glaube, ich muss mich da etwas mit beschäftigen. Es gibt auch ein sehr nettes Buch von einem Herrn Schilling im Trias Verlag, das heißt Kau dich gesund. Und darin hat man natürlich mit etwas mehr Muße die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Anfang, nicht nur für die Esskultur, sondern für jeden Diabetiker. Für jeden mit Übergewicht, weil speziell bei den Übergewichtigen ist ja immer das Problem, dass sie eigentlich so lustvoll essende Menschen sind und zu spät merken, ach, jetzt habe ich leider wieder zu wenig beachtet, dass ich hätte schon früher aufhören sollen.
Ich bin immer jemand, der es gerne mag, wenn man so Zeitangaben gibt oder so. Könnte man vielleicht sagen, ich nehme mir in Zukunft vor, den Teller, der gut gefüllt ist, vor mir, den esse ich jetzt nicht in 3 oder 5 Minuten auf, sondern wie bei Kindern, wenn der Zeiger dort steht, muss noch die Hälfte auf dem Teller sein, dass man sich so vielleicht hilft oder ist es zu sehr kopfmäßig?
Das ist nicht kopfmäßig, es ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch, wenn man es jetzt nicht für zu seltsam empfindet, einfach mal mitzählen und ruhig 20 Mal kauen, bevor man schluckt. Und ein Bissen, der einfach nicht mindestens 20 Mal, man sagt sogar meistens 30 Mal, aber dann hat man oft das Gefühl, man ist eine Kuh, die so vor sich hin malt. Das möchte ich auch nicht vermitteln. Aber wenn man mindestens 20 Mal eine Mundfüllung durchkaut, dann hat man auf jeden Fall, ist man auf der richtigen Spur. Und Sie werden es merken. Sie können schon nach einem Teller sagen, jetzt bin ich eigentlich satt.
Oder dass man auch die Gabel, den Löffel, was auch immer, nicht so voll nimmt, dass man kleinere Stücken Fleisch abschneidet. So ganz kleine praktische Dinge, die sich jetzt vielleicht komisch anhören. Aber das ist es ja eigentlich, ne? Was uns schnell essen lässt auch. Ne?
Natürlich, das sind all die Dinge, die wir als Kinder hätten schon lernen sollen und auch wahrscheinlich gelernt haben und dann im Laufe des Lebens wieder nicht mehr beachten.
Ja, und das schnelle Kauen und das schnell, vor allen Dingen das schnell Essen, das, sagen wir mal ganz provokativ, das Herunterschlingen von Mahlzeiten, das ist ja meistens, die Folge davon ist ja, dass wir dann zu Übergewicht neigen. Und wenn wir übergewichtig sind, dann hat das meist auch wieder Folgen für den gesamten Organismus.
Das Übergewicht ist sicher in unseren Breiten ein großes Problem. Auch in den Staaten wie zum Beispiel USA. Man spricht ja auch selbst schon hier von dem malignen Übergewicht, also ein Übergewicht, das schon jedes Maß verloren hat.
Also maligne heißt in dem Fall bösartiges,
ja,
Übergewicht.
Das also eigentlich wirklich uns sehr schadet und schon nicht mehr durch Kleidergrößen oder wie auch immer zu beherrschen ist. Aber es geht jetzt an die, ich denke, die haben alle so einen kleinen einen Bauch oder einen mehr oder weniger gescheiten Bauch und es fängt an, dass sich die Fettpolster so am Rücken oder auf der Seite oder oberhalb der Hüfte zeigen. Und in dem Bereich ist es ja, weiß man ja auch, dass das Übergewicht beginnt und auch sich Erkrankungen wie später Diabetes, Fettstoffwechselstörungen dann draufsetzen und irgendwann einfach diese Spirale des Stoffwechselschadens so schnell läuft, dass dann die Arteriosklerose, der Bluthochdruck und diese ganzen, man sagt in der Medizin, metabolischen Konsequenzen, also die den Stoffwechsel betreffen, schon sehr weit sich vom Gesunden entfernen. Und da muss man dann schon relativ rabiat Wege gehen und muss wahrscheinlich Arzneimittel einnehmen. Und wir versuchen ja jetzt zu vermitteln, wie man mit einer richtigen Ernährung vor Krankheiten schützen kann. Und da muss man einfach sagen, beim Übergewicht anfangen. Das Übergewicht ist, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, weil man kann nicht den ganzen Tag daran denken, wenig zu essen. Da wird man ganz narrisch, besonders wenn man auch arbeiten muss. Aber versuchen Sie wenigstens, und da spreche ich jetzt die Hörer ganz direkt an, nur am Abend ganz bewusst zu entscheiden, heute Abend gibt es einfach keine Nudeln, keine Kartoffeln, keine Kohlenhydrate, kein Brot oder keine Chips. Ich versuche heute Abend mit einem schönen Gemüse, da kann man das Gemüse auch sauer anrichten, so als meinetwegen Spargelsalat oder so ein süß-saure Sellerie-Möhren-Salate eignen sich hier sehr gut. oder einfach Salate mit ein bisschen Austernpilzen oder Putenbruststreifen. Oder die Liste ist sehr lange. Wenn man am Abend schon mal versucht, 2-3 Mal in der Woche diese Ernährungsregeln zu beachten, hat man schon nach wenigen Wochen einen deutlichen Erfolg.
Welchen Stellenwert geben Sie denn Nahrungsmitteln, die schon kalorienreduziert sind? Es gibt heute in den Kühlregalen so viele Käse, die nur halben Fettgehalt haben. Es gibt ja alles Mögliche schon fettreduziert.
Wenn Sie uns nicht dazu verleiten zu sagen, dann bleibe ich bei der vollen Dosis, weil die Dosis weniger Fett enthält, dann finde ich es richtig, aber in der Regel nehmen wir dann einfach nicht weniger zu uns, sondern sagen, ach, da ist ja nicht so viel drin, dann kann ich sozusagen sündigen. Und das ist leider ein falscher Schluss, den wir daraus ziehen. Kalorienreduzierte Nahrungsmittel, ja, aber dann muss man trotzdem an der Tendenz, weniger zu essen am Abend, in jedem Fall festhalten.
Das Kalorienzählen war vor 20, 30 Jahren der große Renner. Man ist ein Stück weit davon abgekommen. Die Zahlen sind immer noch die Joule-Zahlen oder Kalorienzahlen sind immer noch auf Nahrungsmitteln zu finden. Für wie wichtig halten Sie es, Herr Dr. Schlett, dass wir uns damit beschäftigen, wie viel Kalorien welche Nahrungsmittel haben und was wir eigentlich so zu uns nehmen und was wir vielleicht zu uns nehmen sollten?
Es ist wichtig, wenn man im Supermarkt zum Beispiel mal auf so Nussplätzchen oder so süße Dinge schaut, die man so zum Abend einfach so zwischendurch Konsum kauft. Da ist es sinnvoll, auf die Kalorienzahlen zu schauen, weil man merken muss, wie viel eigentlich drin ist. Ich halte es für den Normalbürger für sehr schwierig, jeden Tag zu messen und zu wiegen und die Kalorien zu zählen. Man wird ja auch etwas überdrüssig oder man wird ja auch etwas miesepeterig, wenn man schon wieder meinetwegen 12 Kalorien über dem Soll liegt. Das würde ich vorbehalten, wenn man spezielle Diätkurse besucht, wo man dann auch, die auch sehr effektiv sind, für die ich auch sehr hier plädiere. Aber die machen dann das mit geschulter Begleitung. Und in dem Fall ist das Kalorienzählen dann, hat dann das so mehr einen Schulungscharakter. Aber für das normale Abnehmen wollen, das normale Umstellen wollen, genügen ganz wenige Hinweise. Und es ist einfach ein wichtiger Hinweis, sind die Kalorien am Abend. Was man morgens zum Beispiel zu sich nimmt, ist fast, man kann nicht sagen unerheblich, aber es ist in der Regel fast richtig. Weil sie tagsüber sich bewegen, sie haben ihren normalen Ablauf. Selbst das Mittagessen ist in der Regel nicht falsch. Wenn man einmal davon absieht, wenn man wirklich ja ein Jahr aus in Kantinen ist und dort das Essen um 13 Uhr zu sich nimmt, was bereits seit 10 Uhr fertig ist. Das ist natürlich auch oft mit verdeckten Fetten geradezu gespickt. Und wenn man dann wieder an den Bürotisch geht und hat eigentlich keine Bewegung und kommt nach Hause und die liebe Frau hat dann auch noch Spaghetti mit Parmesankäse gemacht, was sicher gut schmeckt, wofür ich schwärme, aber das ist leider zu viel.
Ein Grundsatz in der gesunden Ernährung oder worüber auch immer wieder gesprochen wird, das ist die Übersäuerung unseres Organismus. Was macht denn sauer, Herr Dr. Schlett?
Sauer macht in der Regel nicht das, was wir für sauer halten, nämlich Zitronensaft oder Essig oder saure Früchte, sondern sauer macht den Organismus Weißmehl, also das normale weiße Mehl, Zucker, Innereien und tierische Eiweiße. Das sind die wesentlichen Verursacher von Stoffwechselübersäuerung. Wir kennen es in verschiedenen Krankheitsausprägungen. Dazu zählt die Gicht oder die Harnsäureerhöhung, die ja viele Zeitgenossen plagen, so ab 50. Und auch Beschwerden, die sich so in so rheumatischen Veränderungen des Bindegewebes äußern. Und für beide ist eigentlich eine Diätumstellung eine fast ursächliche Behandlung. Man kann beide Erkrankungen quasi durch die richtige Ernährung vermeiden und Arzneimitteleinnahmen, die bisher notwendig waren, reduzieren bzw. sogar dann aufhören.
Es wird ja neuerdings auch viel geworben in Reformhäusern und Apothekern für sogenannte Basepulvern. Welchen Stellenwert räumen Sie denn diesen Pülverchen ein?
Basepulver sind zunächst mal ein ganz logischer Vorgang. Wenn man sagt, dass der Stoffwechsel übersäuert ist, sind die basischen Stoffe dazu da, die Säuren zu binden und den Stoffwechsel wieder zu entsäuern. Ein Problem besteht nur darin, dass das Bindegewebe, das uns ja im ganzen Körper an den verschiedensten Stellen sehr hilfreich umgibt, die Organe schwimmen darin, die Gelenke sind von bindegewebigen Strukturen umgeben und es ist sozusagen eine Art Ökosystem unseres Körpers, in dem sehr viele Dinge passieren, Immunreaktionen, Spurenelemente hin und her wandern, Schlackenstoffe abgetransportiert werden von den Zellen. Aber dieses Bindegewebe ist auch nicht so zugänglich, wenn man eine Tür aufmacht und schüttet dann Basenpulver rein und dann ist die Säure dort gebunden. Das Bindegewebe ist was, was sich sehr langsam versäuert, so wie eine Art Ökosystem auch langsam stirbt und oder sich sozusagen verändert und kann auch nur langsam regeneriert werden. Und die Basenpulver sind eine Möglichkeit, man muss sie aber sinnvoll einsetzen. Das heißt, man sollte erstmal seinen Urin testen. Das kann man machen, in der Apotheke gibt es Teststreifen, da kann man 5-6 Mal am Tag messen, wie viel Säure man über den Urin ausscheidet. Es gibt dann solche Tabellen, da kann man sehen, wo lege ich? Lege ich mehr im guten oder mehr im sauren Bereich? Und dann, nachdem man diese kleine Analytik, sage ich mal, gemacht hat, kann man dann gut entscheiden, ob Basenpulver notwendig sind oder ob man auch durch eine gute Ernährung zurechtkommen könnte.
Über welchen Zeitraum müsste ich dann ein Basepulver nehmen? Reicht das mal für 2-3 Wochen?
Es kann sein, für 2-3 Wochen. In der Regel plädiere ich für kleine Mengen Basepulver am Abend über einen längeren Zeitraum, weil das Bindegewebe einfach ein sehr tiefes, ja, Kompartiment, sagt man in der Medizin, ein sehr tiefer Raum ist, der nur langsam zugänglich ist, aber auch nur langsam wieder sich regeneriert. Und von daher ist es besser, man nimmt etwas weniger, aber dafür über einen längeren Zeitraum. Zudem ist es auch mit den Basenpulvern so, wenn der Urin zu stark durch das Basenpulver entsäuert wird, verliert er auch ein Stück seiner desinfizierenden Qualität. Denn das muss ja auch sein, dass der Urin uns vor Bakterien schützt in diesem Wasserleitungssystem. Und von daher muss man das einfach sehr moderat und mit Augenmaß einsetzen.
Also man kann nicht sagen, wie vielleicht auch bei manchen Vitaminen oder dergleichen, ich nehme das jetzt einfach mal und die Vitamine, die ich zu viel einnehme, die schade, die tut der Körper schon wieder ausscheiden. So kann ich auch, muss ich auch mit dem, diesem Basepulver verantwortungsvoll auch umgehen und auch mich beobachten.
Natürlich, also man kann nicht sagen, viel hilft viel. Das wäre bei den Basenpulver nicht sehr gut. Da ist es wichtig, dass man wirklich das Weißmehl, also das Weißbrot, ersetzt durch meinetwegen Roggenbrot oder Dinkelbrot, Vollkorn, versucht mehr in den täglichen Ablauf einzuplanen. Den Zucker meidet, wo man ihn kann. Ich meine, Innereien sind heutzutage nicht mehr so das Thema. Wir essen ganz selten einmal Leber oder Herz oder diese wirklich sehr...
Bei uns gab es früher noch oft, meine Oma hat oft auch noch Hirn gebraten, Schweinehirn oder so. Ja, das stimmt, das ist aus verschwunden.
Aber ich meine, wir haben das letzte Mal schon über diesen hohen Milchkonsum oft gesprochen. Viel Joghurt, Quark, das sind natürlich auch tierische Eiweiße und da sollten alle die, die mit Harnsäure Probleme haben, sich auch etwas zurückhalten. Man muss einfach mehr Obst, Gemüse, Kräuter, Nüsse, kaltgepressten Öle und die Vollkornernährung und vor allen Dingen die Kartoffel. In dem Fall schwärme ich wirklich jetzt für Kartoffeln, weil Kartoffeln sind sehr basisch, sind eigentlich, wenn man sie als Pellkartoffeln benutzt, relativ kalorienarm. Nur das, was man aus Kartoffeln macht, ist oft das Problem. Also die Pommes oder die Chips oder die Bratkartoffeln. Da saugen sich natürlich die Kartoffelteile voll mit Fett und sind dann ein wirklich nicht zu empfehlender Nahrungsbestandteil. Aber
oder Kartoffelauflauf, so Bechamelkartoffeln, die ja auch...
Natürlich, man kann auch die Bechamelkartoffeln etwas kalorienreduziert machen, indem man nicht zu viel Sahne dazu gibt, sondern einfach ein bisschen mit Ei das Ganze macht. Das geht auch. Aber die Kartoffel als Pellkartoffel ist wirklich sehr gesund und von daher auch basisch, entsäuernd, führt Kalorien zu und ist also immer zu empfehlen.
Über den Zuckerstoffwechsel, über den Diabetes sprechen wir gleich noch und dann natürlich auch über den Fettstoffwechsel, den erhöhten Cholesterinspiegel Und dann natürlich kommen wir auf die besondere Ernährung nach OPs und bei älteren Menschen zu sprechen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute geht es wieder rund um die Gesundheit und um die gesunde Ernährung. Mein Gast ist der Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett. Ich bin Sabine Böhler. Herr Dr. Schlett, nun möchte ich mit Ihnen über eine sehr weit verbreitete Zivilisationskrankheit sprechen, nämlich den Diabetes mellitus. Es sind doch sehr, sehr viele Menschen betroffen vom Diabetes. Wodurch wird er denn meistens ausgelöst? Ist es wirklich immer nur die Ernährung?
Der Diabetes, also die Zuckerkrankheit, gibt es ja in zwei Formen. Einmal die Insulinmangelerkrankung, die im Alter so auftaucht, oder eine Erkrankung, wo die Bauchspeicheldrüse einfach von vornherein oder in jungen Jahren schon weniger Insulin bzw. kein Insulin mehr bildet, wo man dann auch Insulin spritzen muss. Ich wollte heute eigentlich mehr auf den Bereich des Zuckers eingehen, der so eine Art Insulinmangelerscheinung im Alter ist oder auch in den, sagen wir, ab 40, ab 50, wo Übergewicht da ist und wo der Organismus einfach nicht mehr in der Lage ist, seine Kohlenhydrate über das Insulin richtig zu verbrennen. Man ist ja erstaunt, wenn man hört, dass weltweit über 80 Millionen Menschen mittlerweile an dieser Zuckererkrankung erkrankt sind. Und da sieht man einmal, welchen Einfluss zum Beispiel auch die Zuckergewinnung oder die Ernährungsgewohnheiten, die aus dem Westen sich so verbreiten, leider auf die Weltgesundheit haben. Und der Zucker ist wirklich ein volkswirtschaftliches Problem, auch in unseren Breiten. Und die Krankenkassen werden dann mit den Folgeerkrankungen, die dann heißen, dass man das Bein abnehmen muss oder dass die Arteriosklerose kommt und die Durchblutung und der Bluthochdruck. Das ist dann so eine Kaskade, wie so ein Dominospiel, wo das erste Steinchen einfach über den Zucker dann die nächsten Steine mit umhaut und wir uns einfach wirklich sehr ernsthaft im medizinischen Sektor bemühen müssen, da eine Gesundheitsaufklärung zu verstärken.
Es wird ja auch gesagt, dass viele Menschen ihren Diabetes auch in den Griff bekommen können durch eine Diät, durch eine Lebensumstellung, durch Bewegung, Änderung der Essgewohnheiten und so weiter.
Das ist richtig. Man darf nicht denken, aha, jetzt habe ich Diabetes, jetzt muss ich das Mittel 1 und das Mittel 2 nehmen und ein bisschen messen und schauen, dass ich sozusagen einigermaßen gute Werte habe. Das ist ein Zug, der auf jeden Fall in dieser ersten Phase auf jeden Fall noch auch zurückzufahren ist. Mhm. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich, und das ist vielleicht etwas sonderlich, wenn ich das jetzt sage, ist unser Fernseher. Wie viele Menschen bewegen sich nach 19 Uhr nur noch zum Bad und dann ins Bett und überlassen den ganzen Stoffwechsel den Dingen, die man dann isst, und haben eigentlich dadurch fast den Diabetes vor der Haustüre. Also Bewegung ist genauso wichtig wie die Umstellung der Ernährung. Ohne die Bewegung, ohne dass der Organismus Dinge verbrennt, Dinge verbraucht, Dinge wieder ausscheidet, sich durchblutet, schwitzt, das Herz aktiviert, einen schnellen Herzschlag produziert, mal richtig, dass man so ein bisschen so 10 Minuten lang ein bisschen schwerer atmet. Ohne dem sollte man eigentlich nicht abends ins Bett gehen.
Mhm. Im nächsten Monat, im Juli, wird es bei Radio Horeb 2 Sendungen geben über den Diabetes, und im August an einem Samstag werden wir noch eine Selbsthilfegruppe, die Arbeit von Selbsthilfegruppen bei Diabetes vorstellen, weil der Diabetes ist auch eine wirklich weit verbreitete Erkrankung. Und es gilt ja beim Diabetes, was die Ernährung betrifft, nicht, dass man sagt, Obst und Gemüse soll gegessen werden, sondern eher Gemüse und Obst. Wie ist denn das zu verstehen?
Man hatte früher, also so in den letzten 20, 30 Jahren gedacht, ach ja, die ist das Obst, das enthält die Fructose. Das ist ein anderer Zucker wie die Glucose. Und diese Fructose ist nicht so zuckerkrankheitserzeugend. Aber heutzutage weiß man, dass zum Beispiel Bananen oder Datteln oder Trauben, also die, die wirklich sehr süß sind, die sehr Kohlenhydrat betont sind, auf jeden Fall bei einem Diabetes genauso kritisch zu beachten sind, wie wenn er zum Beispiel Weißbrot esse oder eine süße Schnitte. Man kann immer, das ist praktisch ein Grundsatz, der gilt, alle Kohlenhydrate, die schnell freisetzen, die schnell ihren Zucker ins Blut hineinschießen lassen, die sind für einen Diabetiker gefährlich. Und die ermüden auf Dauer auch die Bauchspeicheldrüse, das Insulin freizusetzen. Und von daher ist die Empfehlung, wenn Kohlenhydrate, dann komplexe Kohlenhydrate, also sehr große Kohlenhydrate, die erst im Organismus langsam zerkleinert werden. Und das Insulin kann dann quasi Schritt halten und es in die Zellen, die den Zucker in die Zellen hineinschleusen, wo es dort für Energieaufgaben zur Verfügung steht. Auf diesem Wege kann man sich wirklich schützen vor einem zu früh ausbrechenden Diabetes.
Gibt es auch Produkte, die zur Verbesserung des Insulinstoffwechsels beitragen oder des Zuckerstoffwechsels?
Man findet natürlich in der Natur, je länger diese naturwissenschaftliche Untersuchung auf der ganzen Welt anhält, zunehmend auch Pflanzenstoffe oder auch Gewürze, von denen man jetzt mit Recht annehmen kann, dass sie einen positiven Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel haben. Aber sie neutralisieren natürlich nicht eine falsche Essgewohnheit. Sie neutralisieren nicht, wenn man einfach doch weiterhin Limos trinkt oder Coca-Cola. Aber wenn man versucht, zum Beispiel den Zimt einmal zu betrachten, es gibt Extrakte aus Zimt, die einen ganz beachtlichen Erfolg schon zeigen können, ist natürlich noch zu neu in der Untersuchung, um da große Versprechungen machen zu können. Aber wieso soll man das nicht mal versuchen, Zimtkapseln zusätzlich zu nehmen? Und man kann ja immerhin überprüfen, wie sich der Zucker entwickelt. Ich würde jetzt hier nicht sagen, nehmen Sie Zimt und der Zucker ist weg. Das wäre natürlich falsch.
Das gilt ja wie immer, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Das ist sehr richtig. Und es gibt auch zum Beispiel die Bittergurke, die in verschiedenen Formen angeboten wird, entweder als Extrakte, als Tee. Man kann sie sogar kaufen auf dem Markt. Und die Bittergurke, die hat wirklich Stoffe, die Glykokine, die versuchen auch dem Insulin quasi beizuhelfen und die Stoffwechsellage wieder zu verbessern, dass der Zucker schneller in die Zellen hineinkommt.
Gut, das ist jetzt ein Stoff in unserer Ernährung, nämlich der Zucker, der uns immer sehr zu schaffen macht und dann der Insulinstoffwechsel dadurch gestört ist. Aber es gibt noch etwas, was uns immer sehr, sehr gut schmeckt, nämlich wenn das Essen mit Fetten angereichert ist. Fette, haben Sie schon gesagt, sind oftmals sehr, sehr versteckt. Fette sind besonders in Fertiggerichten enthalten, in der leckeren Wurst enthalten, sicherlich in der Semmel, die wir schnell beim Bäcker kaufen, in der Wurstsemmel und wo nicht noch überall. Was ist denn so das Schwierige an einem erhöhten Cholesterinspiegel?
Das Schwierige am Cholesterinspiegel ist, dass man muss unterscheiden. Wenn ich, obwohl ich eigentlich nur 1,70 groß bin, trotzdem 85 Kilo wiege und dann sich ein Cholesterinspiegel aufbaut und ich eigentlich nur so mit Augenzwinkern diätetischen Hinweisen folge, dann ist dieser Cholesterinspiegel sicher in der Anfangsphase einfach gut zu behandeln, indem ich abnehme, indem ich einfach versuche, das Gewicht wieder zu reduzieren und dem Körper diese überflüssigen Fette, und auch bei den Triglyceriden ist es natürlich noch viel stärker, zu nehmen und ihn wieder auf sein normales Energiemaß zurückführen kann. Es gibt natürlich auch Patienten, die hohe Cholesterinwerte haben und ganz schlank sind, die in der Apotheke stehen und sagen, wissen Sie, der Arzt hat jetzt festgestellt, er hat mein Cholesterin gemessen, also das Total Cholesterin, das steht meistens als TC auf diesen Zetteln drauf. Und das HDL, das gute Cholesterin, war zwar ganz gut, das LDL war nicht so hoch, das heißt, das schlechte Cholesterin war nicht so ausgebreitet, aber trotzdem habe ich ein Cholesterin von 280. Und jetzt ist natürlich die Frage, nimmt man gleich ein Arzneimittel oder versucht man, über die Ernährung noch etwas zu machen? Man kann in diesem Fall leider nur über eine cholesterinfreie Ernährung maximal 15% des Blutcholesterins senken. Das ist leider so. Das heißt, wenn einer 280 hat, dann kommt er mit einer fast cholesterinfreien Ernährung so auf 240. Das ist aber schon mal nicht schlecht. Wenn man dann noch zum Beispiel versucht, durch Ballaststoffe, das sind die, zum Beispiel die Flohsamenschalen, im Darm versucht auch noch Cholesterin zu bilden, nimmt man eigentlich zwei Angebote des Körpers wahr, auch in dem Fall, wo man über eine Gewichtsreduktion nicht weiterkäme, weil, wie gesagt, der Betreffende schon normalgewichtig ist, trotzdem über diese beiden Wege, über die Bindung und über die Cholesterinreduktion in der Ernährung, alles in allem dann vielleicht auf 220 runterzukommen. Und das ist mir schon ein Wert, wo der Arzt dann auch mit dem Auge zwinkert und sagt, naja, schauen wir mal, ob wir da jetzt gleich ein Arzneimittel geben müssen oder ob wir das nicht über eine bestimmte Zeit stabil halten können. Und jedes Arzneimittel, das man einspart, spart natürlich auch der Volkswirtschaft Geld und mir eventuell die Nebenwirkungen. Denn jede Arzneimittel haben in abgeschwächter Form auch Nebenwirkungen. Und das ist natürlich immer besser, wenn man das über natürliche Möglichkeiten versucht zu neutralisieren.
Heißt es dann auch grundsätzlich für mich, dass ich Fette meide, Öle? Oder ist, was die Fette betrifft und den Cholesterinwert, gibt es da auch noch Unterschiede, was ich einfach wissen sollte?
Wenn man so viel anführt, vergisst man die Hälfte. Ich meine eigentlich, wenn man Schwein und Butter und Schokolade, wenn man diese drei Schwerpunkte schon mal aus der Ernährung eliminiert und auch die Eier mit abstrichen. Aber ich kenne genauso viele Leute, die viele Eier essen und kein Cholesterinproblem haben und umgekehrt. Also fettes Schweinefleisch, Wurst, Schokolade und Butter. Wenn man diese vier Lebensmittel bei einem Cholesterinproblem einfach weglässt.
Also auch tierische Fette kann man sagen, den Schweineschmalz und stattdessen vielleicht, man spricht ja auch von ungesättigten und gesättigten Fettsäuren, wenn man auf die ungesättigten schaut.
Genau, man kann natürlich, das ist ganz interessant, Sie sprechen jetzt gerade die ungesättigten Fettsäuren an, denn ein fetter Fisch ist zum Beispiel kein Problem. Eine fette Makrele, ein fetter Hering, das ist sogar sehr gut, weil es mein Fettsäureprofil verbessert und dadurch die ganze Fettstoffwechselmaschine in eine günstige Richtung drängt. Also nicht das Fett in sich ist das Problem, sondern das Schweinefett, auch das Säugetierfett oder die Butter und Produkte daraus.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet in der Gesundheitssendung. Heute beschäftigen wir uns mit der gesunden Ernährung und dessen medizinische Bedeutung. Mein Gast ist der Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett aus der Klösterlapotheke in München. Herr Dr. Schlett, wir wollten ja noch über eine gesunde Ernährung sprechen, bei oder nach Operationen. Was raten Sie denn Menschen, wo ein sehr schwerer Eingriff vor der Tür steht? Kann ich mich auch schon bezüglich meiner Ernährung, außer dass ich einen halben Tag vor der Operation ja nichts essen darf, kann ich mich auch anderweitig schon auf die Operation vorbereiten?
Also die Vorbereitung auf eine Operation ist sehr, sehr wichtig. Die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, sogar was die Ernährung betrifft. Ich möchte sogar noch einen Punkt dazu erwähnen, und zwar versuchen Sie in jedem Fall ausgeruht in die Operation zu gehen. Also nicht von einer Geschäftsreise nach Hause kommen, Koffer hinstellen und dann schnell zur Gallenoperation. Wenn Sie innerlich in Aufruhr sind, wenn Sie innerlich in zu starker Bewegung sind, dann wird sich das auch auf Ihre Gewebe- und Immunreaktion auswirken. Das Immunsystem ist ja während der Operation und nach der Operation besonders gefragt zum Heilen und zum Verhindern von Infektionen. Also das Wichtige ist, gehen Sie ausgeruht, beruhigt und ruhig, mit auch versehen mit guten Gesprächen von Freunden und Gebeten in eine Operation, denn das sind alles Dinge, die uns in der Tiefe halten und besonders auch für die Heilung ein ganz wichtiges Element darstellen. Bei der Ernährung kann man natürlich zwei wichtige Punkte anführen. Es gibt vor allen Dingen, wenn man das an das Vitamin C denkt und an das Spurenelement, das Zink, das sind die wichtigsten Faktoren, die den Körper im Immunsystem stützen, die Heilung befördern, das Bindegewebe aufbauen, schädliche Keime abhalten. Von daher ist es schon sinnvoll, vor einer Operation sich mit diesen beiden Nährstoffen gut zu versorgen. Das kann man beim Vitamin C auch mit Acerola-Kirschenextrakten oder schwarzen Johannisbeeren oder Kiwi, also ganz aus der Fruchtecke kommen. Man muss nicht unbedingt Austern essen, um sich möglichst viel Zink einzuverleiben, weil die Austern sind nun mal die zinkreichsten Lebewesen, die so leben. Man kann auch ein paar Tage vorher, so eine Woche, jeden Tag 15 Milligramm Zink zu sich nehmen oder auch Vitamin C in gepufferter Form, so 500 Milligramm. Das ist eine sehr gute Stütze, um nach der Operation schneller wieder davon zu sein.
Was zu bedenken ist nach der OP, das besprechen wir gleich. Nämlich, wir haben eine Hörerin in der Leitung, die ich herzlich begrüßen darf. Guten Morgen, Frau Knoblauch.
Ja, guten Morgen, Herr Knoblauch. Ich habe eine Frage noch zum Bluthochdruck. Also Cholesterin habe ich sehr nieder. Und Triglyceride ist alles auch. Ich habe einen Lipoprotein-A-Wert von 60, der erhöht ist. Das ist irgendwie erblich bedingt. Aber mein Blutdruck ist morgens etwas erhöht, zu 160, zu 85. Der geht im Laufe des Tages runter, steigt aber immer abends und über Nacht an. Ernährungsmäßig, ich weiß nicht, kann man da auch was machen? Also ich nehme immer Beta-Blocker, schon über 20 Jahre, aber ich bekomme den Blutdruck nicht in den Griff vom Gewicht her. Also ich bin 1,65 groß und habe 67 Kilo. Aber was kann man eigentlich so von der Ernährung noch machen, außer Gemüse und Salate, was ich immer esse, und Kräuter wegen Bluthochdruck?
Dankeschön, Frau Knoblauch. Hören wir, was Herr Dr. Schlett zu sagen hat.
Also Sie sind ja wirklich von den Risikofaktoren her sehr vorbildlich. Sie haben kein Übergewicht. Was Sie auf jeden Fall machen können, ist regelmäßig Fisch essen, also fetten Fisch, um einfach die Blutgefäße elastisch zu halten. Und vielleicht auch versuchen Sie mal etwas mehr Magnesium zu nehmen. Man kann ja das Magnesium mal so weit hochdosieren, bis man merkt, dass der Stuhlgang weicher wird. Da ist noch nichts verloren. Man hat aber dem Organismus damit gezeigt, ich gehe mal einfach an die Grenze, wie weit du das aushältst. Und da kann man abends meinetwegen so ein 200-300 Milligramm Magnesium nehmen und ruhig auch noch mal am Morgen. Wie gesagt, Sie können es mit Ihrer Verdauung regulieren, aber das sind zwei wichtige Dinge für einen Bluthochdruck, das Magnesium und die Omega-3-Fettsäuren, die ungesättigten Fettsäuren.
Ja, Fisch esse ich jede Woche ein bis zweimal, aber ich esse zum Beispiel Lachs oder dann auch so Seelachs, aber die haben ja nicht so viele Omega-3-Fettsäuren.
Richtig.
Man sagt ja immer nur der fette Fisch.
Das ist richtig. Sie sind da schon sehr gut vorinformiert.
Ja.
Ich würde in Ihrem Fall sogar empfehlen, kaufen Sie sich in der Apotheke ein Omega-3-Präparat, also diese Fischölkapseln. Ja, und achten Sie darauf, dass Sie dann mindestens 500 bis 1000 Milligramm von diesen Omega-3-Fettsäuren pro Tag zu sich nehmen. Das leistet sozusagen, wir stehen ja jetzt vor der Frage, sollen Sie noch ein Arzneimittel mehr nehmen oder nicht? Da würde ich sagen, versuchen wir mit Nahrungsergänzungen in der oberen Dosishöhe einfach mal so 6 Wochen lang zu therapieren, um dort wirklich dann zu sehen, ob Sie da noch etwas erreichen können.
Frau Knoblauch, alles Gute für Sie.
Dank, ja.
Auf Wiederhören. Herr Dr. Schlett, wir hatten gerade über die Ernährung bei Operation gesprochen. Vor der Operation haben Sie empfohlen, dass man Vitamin C zu sich nimmt, hochdosiert, und auch Zink. Aber was ist dann zu beachten nach Operationen? Vielleicht sogar noch, was können Sie auch den Hörern für Tipps geben, was Sie einem Patienten auch ans Krankenbett mitbringen können?
Unsere moderne Medizin, die Chirurgie, ist sehr, sehr gut. Wir sind also in einer hochtechnisierten Welt, die also wirklich die wahre Wunder vollbringt, was die Operationsmethoden betrifft. Leider bricht unmittelbar nach der Operation ein wesentlicher Teil ab, nämlich die Pflege. Unser Gesundheitssystem erlaubt nicht mehr, dass wir lange im Krankenhaus sind, sondern die Leute werden schon sehr früh entlassen und wissen oft nicht, was sie dann mit dem halb gesunden oder noch in Heilung befindlichen Organismus machen sollen, wie sie sich ernähren sollen. Die Nachsorge ist eine der wichtigsten Aufgaben, und da spielt die Ernährung eine besondere Rolle. Versuchen Sie also Kranken das mitzubringen, was sie mögen. Natürlich, wenn jemand sagt, du, ich hätte gern eine dicke, fette Schweineschwarte und Sauerkraut, der eine Gallenoperation hatte, weil er wieder jetzt sozusagen Lust aufs Essen hat, da würde ich sagen, das soll man bremsen. Aber leichte Kost, fettarme Kost, kleine Mahlzeiten, Zwischenmahlzeiten, zum Beispiel so gedrückte Bananen mit Joghurt, alles, was den Organismus nicht belastet, ist speziell in der Zeit nach einer Operation wichtig. Lassen Sie sich Zeit, bis die Verdauung wiederkommt. Wollen Sie nicht zu früh wieder voll im Saft stehen und stehen Sie nicht irgendwie mit Ihrem Terminplaner beim Arzt und sagen, also in 14 Tagen habe ich meine nächste Konferenz, da möchte ich eigentlich von der Gallen-OP soweit in Ordnung sein. Es kann möglich sein, es kann hinhauen. Aber jede Art von Operation braucht eine Zeit, die bis zu 6 Wochen dauert, bis man wieder der Alte ist. Und versuchen Sie langsam zu steigern und bei der Ernährung immer eher in Richtung Kinderkost, eher in Richtung leicht, wenig Fett, kleine Mahlzeiten zu denken. Und viele Patienten brauchen im Krankenhaus zusätzliche Schmankerl. Weil, wissen Sie, wenn Sie etwas gegessen haben, was Ihnen schmeckt, wenn Sie merken, ach, die Oma kommt und bringt mir ein wunderbares Apfelkompott, was ich immer so gerne gegessen habe. Diese Freude, die Sie dabei haben, die wirkt sich auf Ihre Gesundheit aus, auf das Heilen. Und von daher dürfen Sie auch die Angehörigen immer sehr kreativ an dieser postoperativen Phase beteiligen. Was auch wichtig ist, dass man natürlich bei Gallenoperationen das Fett auch nach der Operation längere Zeit meidet und sich nur langsam wieder vortastet. Kaffee sollte man in der nachoperativen Phase auf jeden Fall mal eine Zeit lang meiden.
Die Ernährung bei älteren Menschen, die beschäftigt uns ja auch immer wieder. Was schenkt man vielleicht älteren Menschen zum Geburtstag, wenn man sie im Altenheim besucht? Was sollten ältere Menschen, gebrechliche Menschen, wenn sie noch selbst für sich einkaufen können, wie sollten sie ihre Ernährung umstellen?
Der ältere Mensch kann natürlich in ganz verschiedenen Lebensumständen zu Hause sein. Er kann in seiner Familie wohnen, er kann für sich alleine wohnen, er kann im Altenheim wohnen, und einer Ganztagesversorgung unterliegen. Und diese verschiedenen Situationen erfordern natürlich auch bei der Ernährung ganz verschiedene Konsequenzen. Und besonders in den Altenheimen und in den Versorgungsbereichen ist es natürlich wichtig, dass immer wieder frische Elemente hineinkommen. Weil auch jemand, der über bestimmtes Essen auf Rädern, guten Sachen jeden Tag an die Türe bekommt, die sehr wichtig sind, die ihn in der Basis versorgen, darf nicht darauf verzichten, jeden Abend sich selber noch einen Salat zu machen, weil die Vitamine gehen natürlich bei diesen lange gegarten Fertigessen etwas sozusagen werden weniger. Und die frischen Produkte, Gemüse, Obst sind ganz wichtig. Das ist zum Beispiel für diese Gruppe besonders wichtig. Und älteren Patienten, die schon im Altenheim liegen, sollte man nicht unbedingt dicke, fette Torten mitbringen. So gerne man zum Beispiel, wenn man sich einmal im Monat sieht und dann dort vielleicht ein kleines Plauderstündchen macht mit der Oma oder mit der Tante, versuchen Sie eher, dann Obst mitzubringen. Wissen Sie, viele ältere Leute haben natürlich auch immer Diabetes und man freut sich natürlich und möchte mal wirklich zusammen plaudern und wieder einen Kaffee trinken und einen Kuchen essen. Versuchen Sie dann beim Kuchen eher Obsttorten zu geben, die wirklich kalorienreduziert sind oder selbst Obst mit den älteren Leuten zu schälen. Und es wird nicht weniger lustig werden, aber diese Kalorienbomben, die sollte man dort vermeiden.
Mhm. Wie schätzen Sie denn gerade bei älteren Menschen ein, wenn sie Vitaminpräparate nehmen? Es wird ja sehr viel auch in den Apotheken und Reformhäusern angeboten, gerade auch für ältere Menschen. Aber es ist nicht immer gut verträglich für den Magen.
Sie werden sich wundern, ich bin eigentlich immer zögerlich, wenn jemand einfach nur mit Pillen versucht, seine Gesundheit zu retten, auch als Apotheker. Aber man muss wirklich sagen, dass ältere Menschen häufig von Multivitaminen profitieren, wo einfach das breite Spurenelement Repertoire wieder aufgefrischt wird, wo Mineralien drin sind, wo die ganzen antioxidativen Vitamine angeboten werden. Man sollte natürlich da auf die Qualität der Vitamine achten. Und das sind häufig Tablettenprodukte nicht so gut, weil Tabletten zu fest gepresst sind. Und im Alter lässt unsere Verdauungsleistung nach. Und da können die Tabletten unter Umständen zu schwer im Magen liegen oder nicht aufgesprengt werden. Man sagt aufgesprengt, Entschuldigung, ich bin als Apotheker natürlich auch in gewisse Fachsprache gewohnt. Aber Vitamine in Kapselform, die sich leicht öffnen, die dann auch den Organismus nicht belasten, die würde ich in jedem Fall empfehlen, einfach mal kurmäßig 6 Wochen. Das ist für keinen älteren Menschen zu viel.
Und man kann sich ja auch immer mit dem Pflegepersonal auch besprechen, was sie für möglich halten, was sie für nötig halten, wie vielleicht die Nahrung ergänzt werden könnte beim Großvater, bei der Großmutter.
Ja, natürlich. Man muss sich immer mit den Eltern. Personen, die die ganz Verantwortung tragen, über den Tag und über die Wochen immer abstimmen und sollte möglichst wenig Geheimvorgänge auslösen, weil man dann den Patienten oft auch in eine gewisse Pression hineinbringt. Also immer mit dem Pflegepersonal abstimmen. Und bei Multivitaminen bin ich sicher, dass das Pflegepersonal immer diesen stärkenden und aufbauenden Effekt mit unterstützen wird.
Herr Dr. Schlett, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Kompetenz, dass Sie zu uns ins Studio kommen. Und Dankeschön und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen auch und wünsche allen Hörern auch für die nächste Zeit,
wo der Herr Dr. Schlett anzutreffen ist. Sie können sich beim Hörerservice nach der Klösterl Apotheke erkundigen. Die Nummer vom Hörerservice ist die 0700 75 25 75 25. Ja, und das Buch von Herrn Dr. Schlett mit dem Titel Die 100 wichtigsten Lebensmittel mit der richtigen Ernährung vor Krankheit schützen, alle Informationen zum Buch, die Sie brauchen, um es sich zu besorgen, hat natürlich auch unser Hörerservice. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen sonnigen Tag, nicht nur im Außen, sondern auch von innen.